Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts mit eurem Host Nicolas Alexander Otto. Dieses Mal habe ich für euch Sandra Westermann in den Podcast geholt. Sie ist bekannt für ihre kreative Naturfotografie. Es ist also mal wieder einer dieser etwas kleineren Tellerrandmomente hier. Und ich habe Sandra schon einige Jahre lang weiter verfolgt und habe sie kürzlich auch auf den Perspektiven Malente getroffen. Und daher habe ich sie dann hier mal in den Podcast geholt, weil ich dachte, das könnte auf jeden Fall viele meiner Hörer und Hörerinnen auch interessieren. Einen Großteil des Podcasts haben wir also damit verbracht, über genau das zu sprechen, nämlich ihre kreative Naturfotografie, wie sie eigentlich ihre Bildideen so entwickelt und vor allen Dingen auch ein wenig zu ihrem Handwerkszeug, also von Mehrfachbelichtung zu bestimmten Objektiven und dergleichen mehr. Hier werdet ihr also auf jeden Fall fündig, falls ihr gerne mehr darüber erfahren wollt. Und natürlich haben wir auch ein bisschen über ihre Historie gesprochen, wie sie zur Fotografie gekommen ist, was sie eigentlich an der Fotografie so reizt und welche Umwege sie vielleicht auch noch genommen hat, bevor sie jetzt als Vollzeit-Fotografin eben arbeitet. Alles in allem also mal wieder ein klassischer Rundumschlag. Wir haben über bestimmte Aufnahmen gesprochen und auch diese findet ihr wie immer in den Shownotes bei www.nicolasalexanderauto.net/blogcast findet ihr den Eintrag zu Sandra und ansonsten findet ihr natürlich den vollen Korpus an Arbeiten auf Sandras Seite www.sandrawestermann.com. Vorweg noch der kurze Hinweis, falls ihr Lust habt, mit mir mal auf eine Fotoreise zu gehen, dann könnt ihr einfach mal meinen Newsletter abonnieren. Und wenn ihr den Podcast vor allen Dingen unterstützen wollt, dann könnt ihr einen meiner Kalender für 2025 erwerben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Auch dazu findet ihr mehr Informationen auf meiner Website. Wie immer freue ich mich natürlich darüber, wenn ihr mir ein kleines bisschen Feedback da lasst. Das könnt ihr am leichtesten einfach über die üblichen sozialen Medien. Und ihr könnt natürlich dem Podcast auch auf der Plattform eurer Wahl eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Das hilft mir einfach dabei, kleinere und größere Gäste für euch auch zu gewinnen, denn wenn man den Podcast kennt und auch glaubt, dass er einem vielleicht ein kleines bisschen mehr Reichweite bietet, dann ist es für die meisten Fotografen und Fotografinnen ein kleines bisschen einfacher, über seinen eigenen Schatten zu springen und hier eben auch mit dabei zu sein. Schließlich möchte ich auch, dass meine Gäste ein bisschen was davon haben, dass sie hier für uns einen kleinen Seelenstriptease hinlegen. Ne? Damit wünsche ich euch jetzt erstmal sehr viel Spaß mit der mittlerweile 91. Folge des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Sandra Westermann. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts, dieses Mal mit niemand anderem als Sandra Westermann. Erstmal herzlichen Dank, dass du hier bei uns im Podcast bist und erstmal einen wunderschönen guten Morgen dir.
Guten Morgen, ich freue mich hier zu sein.
Ja, ich finde das ganz, ganz toll, dass du das so kurzfristig auch geschafft hast. Für alle Zuhörer und Zuhörerinnen einmal kurz den Kontext dazu, warum Sandra jetzt auch so kurzfristig hier in den Podcast gekommen ist. Und zwar waren wir beide vor, ich weiß gar nicht, 1-2 Wochen in Malente bei den Perspektiven Malente. Und da hat Sandra einen ganz formidablen Vortrag gehalten, den ich aber leider verpasst habe, weil ich meinen Kollegen Kilian vom Zug abholen musste. Und dann mussten wir einmal kurz in die Unterkunft und so. Und dann war der Vortrag leider auch schon vorbei. Und dann habe ich Sandra gefragt, ob sie nicht kurzfristig Lust hätte, hier im Podcast mit dabei zu sein. Wir haben zwar so ein bisschen drumherum auch immer gesprochen, aber ich habe ein hohes persönliches Interesse, auch mal ein bisschen mehr über Sandras Arbeiten zu erfahren, weil ich sie wirklich ganz toll finde. Und dementsprechend habe ich Sandra dann hier mal in den Podcast eingeladen. Und als allererste Frage für alle, die es nicht wissen, das ist immer die gleiche Frage, also muss auch Sandra die jetzt hier beantworten. Und das ist die Frage, wie Sandra, du eigentlich zur Fotografie und bei dir in dem Fall ja eigentlich eher zur künstlerischen Naturfotografie gefunden hast.
Ja, also die Liebe zur Natur, die war im Grunde schon immer da bei mir. Also ich bin wirklich sehr, sehr naturnah aufgewachsen auf einem kleinen Bauernhof in Norddeutschland und der liegt hier wirklich so umringt von Wiesen und Feldern, also so die Idylle pur. Und ich war als Kind schon immer sehr viel draußen in der Natur und damals natürlich noch nicht mit der Kamera, sondern dann eher so mit dem Fernglas, um Vögel und andere Tiere zu beobachten. Und also ich habe es aber schon von klein auf geliebt, immer draußen zu sein und sehr naturnah unterwegs zu sein. Und Die Fotografie, die kam dann erst so in der Jugend dazu, als ich dann meine erste Kamera hatte und ich sie dann aber anfangs immer nur so für Urlaubsbilder genutzt habe oder für andere bestimmte Anlässe. Denn Filme waren ja damals noch wirklich teuer und ich habe das wirklich sehr, sehr sparsam eingesetzt. Und es wurde dann erst mehr, als ich meine erste digitale Kamera bekommen habe. Und die habe ich dann auch immer wieder mit rausgenommen in die Natur und hatte sie oft bei mir. Und ich hatte immer so diesen Drang, das zu fotografieren, was ich gerade sehe, was ich finde. Und so habe ich mich halt über die Zeit immer mehr mit der Fotografie auseinandergesetzt, mich da weiterentwickelt. Also ich habe dann irgendwann so angefangen mit der klassischen Landschaftsfotografie, Pflanzenfotografie, und das hat sich dann irgendwie über viele Jahre weiterentwickelt zu dem, was ich jetzt mache.
Aber du hast noch einen kleinen Umweg genommen, habe ich gesehen. Du hast es ja, glaube ich, auch in einem Gespräch hier in Malente mal kurz angesprochen, dass du ja zwischendurch auch nochmal eine Hochzeitsfotografin warst. Das heißt, du hast natürlich auch einen kommerziellen Hintergrund in der Richtung. Wie ist es denn dazu gekommen und warum hast du das dann jetzt auch mehr oder minder dann wieder ad acta gelegt?
Ja, da bin ich irgendwie so hineingeraten. Also ich wollte eigentlich so mit 16, 17 eigentlich den Fotografenberuf lernen und wollte eine Ausbildung in dieser Richtung machen. Habe dann aber schnell gemerkt, okay, das wird nicht funktionieren. Wenn, dann lande ich irgendwo in einem Porträtfotostudio und das ist das, was ich auf gar keinen Fall wollte. Und so habe ich was anderes gemacht. Ich habe eine Ausbildung im öffentlichen Dienst gemacht, habe dort 10 Jahre gearbeitet, habe aber nebenbei immer fotografiert. Anfangs viel Natur weiterhin und habe aber gewusst, dass ich damit im Grunde mein Geld auch nicht verdienen kann. Und irgendwie bin ich dann über Umwege in die Hochzeitsfotografie hineingeraten. Das ist halt so, Leute kennen einen, die wissen, okay, die kann halbwegs gute Bilder machen und dann kommen halt auch entsprechende Anfragen, so nach dem Motto, möchtest du nicht mal unsere Hochzeit fotografieren? Und ich habe eigentlich immer das Ganze abgelehnt, weil ich es nicht wollte, und irgendwann hat dann jemand nicht locker gelassen und ich habe dann einfach irgendwann mal Ja gesagt und so bin ich dann da hineingeraten. Also es wurde dann immer mehr und mehr und es hat mir am Anfang auch echt total Spaß gemacht und es war dann irgendwann so weit, dass ich im Jahr 30 Hochzeiten fotografiert habe, fast jedes Wochenende unterwegs war. Ich habe dann auch meinen sicheren Job im öffentlichen Dienst gekündigt und habe mich halt ausschließlich auf diese Hochzeiten fokussiert und habe dann aber nach einigen Jahren gemerkt, ich will wieder mehr für mich fotografieren. Also die Naturfotografie kommt irgendwie zu kurz. Das ist aber im Grunde das, was ich machen will, wofür mein Herz schlägt und wo ich ja wirklich Lust zu habe. Und so ging es halt dann weiter, dass ich nur noch kleinere Hochzeiten fotografiert habe, vorwiegend am Meer auf irgendwelchen Inseln. Also ich hatte dann irgendwann auch schon so den großen Vorteil, dass ich mir die Hochzeiten wirklich aussuchen konnte und habe dann nur noch das gemacht, wo ich Bock drauf hatte und nebenbei aber ganz viel Natur fotografiert und das Ganze weiter aufgebaut.
Ja, das klingt eigentlich so ein bisschen wie das, was ich von vielen in Anführungsstrichen Leidensgenossinnen so mitbekommen habe über die Jahre. Also bei mir ist es ja auch ein bisschen so gewesen, dass ich zwischendurch mal Hochzeiten fotografiert habe. Und ich bin genauso da reingeschlittert, wie das bei dir der Fall war. Nämlich, dass eigentlich Leute mich dann gefragt haben, so, hey, willst du nicht? Ne? Gerade da meine damalige Freundin, die hatte einige Bekannte, die haben dann gesagt so, ja, hier, dein Freund ist doch Fotograf und so. Und ich so, ja, Geld. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich will den Leuten den Markt nicht kaputt machen. Habe gesagt, ja, ich bin halt kein Profi, aber ich will den anderen den Markt nicht kaputt machen. Dementsprechend nehme ich jetzt trotzdem, sage ich mal, was habe ich so genommen? Irgendwie mit 800 Euro habe ich, glaube ich, angefangen und dann ging es dann irgendwann hoch bis auf 2000. Je nach Dienstleistung natürlich, nur damit man mal so ein kleines bisschen den Kontext hat. Und dann habe ich halt auch gesagt, okay, ich mache das, habe das dann ein paar Mal gemacht und irgendwie, ne, dann zeigt die eine Braut der anderen Braut die Bilder und dann kommt eins zum anderen und auf einmal kriegt man Anfragen, die man eigentlich gar nicht ursprünglich haben wollte und dann wird das so zum Selbstläufer. Ne? Das klingt bei dir genauso und diese Geschichte habe ich schon einige Male gehört, dass Leute da einfach irgendwie so reingedriftet sind und dann so, ja, okay, kann man halt gut Geld mitverdienen. Leute, die glücklich sind und am besten noch, ne, perfekt gestylt in einem schönen Environment mit schönen Gästen und es passiert immer was, das macht ja auch Spaß. Also ich fotografiere eigentlich gerne Hochzeiten, ich mache es nur nicht mehr, weil auch mittlerweile bei mir nicht mehr so die Anfragen reinkommen. Habe ich aber eigentlich immer ganz gerne gemacht, weil es auch so ein bisschen was ganz anderes ist als die Landschaftsfotografie. Aber das mal so als Kontext zu dem. Ich glaube, auch viele von den Hörern und Hörerinnen werden diese Erfahrung vielleicht auch gemacht haben, dass sie selbst eben auch mal hier oder da gefragt wurden und dann da irgendwie vielleicht so reingedriftet sind. Aber ich würde dann immer sagen, dass man dann auch irgendwie schon schauen sollte, dass man natürlich die richtigen Profis, also zum Beispiel eine Kollegin von mir, die Lena Manteuffel oder so, die nimmt natürlich auch Geld davon, die muss davon leben, dass man nicht immer schaut, dass man den Leuten dann den Markt kaputt macht, indem man sagt, ja, ich mache das schon und dann nimmt man irgendwie 200, 300, 400 Euro oder so und dann ist natürlich der Druck auf die professionellen Hochzeitsfotografen relativ groß. Aber ich glaube, das wirst du ja natürlich in dem Kontext auch gemerkt haben. Aber ich will gar nicht so viel darüber reden. Ich wollte nur einmal das kurz einordnen, weil du natürlich dann auch schon professionell fotografiert hast, bevor du diesen Schwenk wieder zurückgemacht hast. Und finde das eigentlich ganz interessant, dass halt viele Leute immer noch so ein zweites Standbein haben. Auch wenn du jetzt gesagt hast, dass das für dich jetzt in dem Zeitpunkt nicht mehr sonderlich relevant ist. Aber nur um es einmal erwähnt zu haben, ich sagte es einmal kurz im Vorgespräch auch schon. Falls euch das irgendwie interessieren sollte, könnt ihr mal auf sandrawestermannfotografie.de schauen, weil da gibt es dann eben noch die Hochzeitaufnahmen. Aber wir wollen uns natürlich mit Naturfotografie hier beschäftigen heute und da ist dann sandrawestermann.com die Seite der Wahl. Und ich habe eine Menge Fragen bekommen zu deiner Fotografie, die ich ganz interessant finde. Ich möchte aber nochmal mit was anderem anfangen, bevor wir sozusagen zu der reinen Naturfotografie kommen. Und zwar habe ich gesehen, dass du ja auch noch einen Blog hast von früher und da waren so interessante Reiseziele und ich bin ja immer so ein Fernwehmensch dabei, wie zum Beispiel Nova Scotia oder so. Und ich habe halt mir die ganzen Bilder mal angeguckt, die du da so gemacht hast und fand es auch interessant, einfach mal zu sehen, wie du dort eben fotografierst, weil das ja eher so eine Art, dokumentarische Fotografie ist oder so. Hast du da denn auch dann schon, sag ich mal, diese etwas surreal wirkenden künstlerischen Bilder gemacht oder ist das bei dir eigentlich wirklich nur so, dass du das zu Hause machst? Und wenn du an diese Orte reist, dass du da eben eigentlich, weil du mit der Familie vielleicht auch unterwegs bist, dann eher so dokumentarische Aufnahmen vielleicht auch mit der Ricoh GR machst oder so und gar nicht so sehr mit der Nikon und dann mit Mehrfachbelichtung und so weiter, sondern dass du das ein bisschen anders fotografierst, weil es hat mich ein bisschen gewundert. Ich fand es ein bisschen schade, dass du da nicht auch in die Richtung schon ein bisschen was gemacht hattest.
Damals habe ich auch schon eher so fotografiert, wie ich jetzt fotografiere. Dieser Blog, ich muss sagen, der ist tatsächlich ein bisschen veraltet. Also so auf Reisen bin ich tatsächlich eher dokumentarisch unterwegs, zumindest wenn ich Reisen mache wenn ich Fernreisen mache oder so, dann versuche ich das alles, was da gerade so passiert, was ich gerade sehe, irgendwie für mich zu dokumentieren und gar nicht so in dieses kreative, künstlerische abzudriften. Und da fotografiere ich dann meistens so quasi aus der Hüfte heraus das, was ich sehe. Also ne, man hat die Kamera immer in der Hand und macht hier und da einen Schnappschuss. Also das sind eigentlich ja nichts weiter als Urlaubsbilder für mich. Aber so diese richtige, echte Fotografie, das, wofür ich wirklich brenne, das findet hier bei mir zu Hause in meiner Umgebung statt. Und weniger auf Reisen, muss ich sagen.
Das finde ich, wie gesagt, eigentlich ein bisschen schade, weil ich mir die Kombination aus beidem sehr, sehr gut vorstellen könnte. Aber das ist ja nun mal mein Wunschdenken und hat wenig mit deiner Fotografie zu tun.
Also ich habe hier zu Hause im Prinzip alles, was ich brauche. Also ich habe hier meine Orte, wo ich hinfahren kann, die ich perfekt kenne, wo ich genau weiß, was mich erwartet. Ich bin ja jetzt nicht nur hier bei mir zu Hause im Umkreis von wenigen Kilometern unterwegs, sondern das erstreckt sich quasi auf ganz Norddeutschland. Ich habe hier für meine Art der Fotografie alles, was ich brauche. Und ich muss dafür im Grunde gar nicht weit reisen. Also ich habe das, ich habe natürlich auch schon irgendwie versucht, sowas wie klassische Landschaftsfotografie irgendwie im Urlaub zu machen. Aber da habe ich mich dann an irgendwelchen Orten wiedergefunden mit anderen Fotografen an irgendwelchen Hotspots und habe mich dann wirklich gefragt, was machst du hier eigentlich? So, ich fotografiere jetzt das, was jeder macht und das Motiv, was man schon tausendmal irgendwo gesehen hat und das ist halt irgendwie was mich nicht besonders zufriedenstellt. Und dann aber im Urlaub loszugehen und so mein Ding zu machen, meine Art der Fotografie so umzusetzen, so dieses Künstlerische, so wie ich es hier zu Hause mache, dafür fehlt mir im Urlaub oft die Ruhe. Also da habe ich oft nicht die Zeit für und das funktioniert oft nicht. Also von daher dann lieber hier zu Hause mit viel Zeit und das bringt mir am Ende mehr.
Ja, das kann ich durchaus verstehen. Das klingt derweil sehr nachvollziehbar. Ist es denn so, dass du einige Zeit auch gebraucht hast in der Stilfindung, um jetzt zu dem zu gelangen, was du heute machst? Weil ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie so die kreative Reise dann auch in der Fotografie für dich ausgesehen hat. Weil wenn du jetzt angefangen hast, schon immer in der Natur zu fotografieren früher und dann halt noch vielleicht diesen kleinen Umweg über die Hochzeitsfotografie und so genommen hat, wie hat sich dein Stil denn so entwickelt? Weil ich muss zugeben, dass ich jetzt nicht nachhalten konnte, wie deine Fotografie dann vielleicht vor 10 Jahren oder so ausgesehen hat, weil weder der Instagram-Feed noch so weit zurückreicht, noch konnte ich irgendwie identifizieren, welche Bilder sozusagen aus welcher Zeit bei dir jetzt auf der Homepage in der Kategorie zum Beispiel jetzt am Meer oder sowas, beziehungsweise am Wasser oder Wald und Bäume oder so, wie alt diese Bilder sind. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie man auch sich dahin so entwickelt. Wie hat das bei dir stattgefunden, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt die Art von Fotografie, mir gefallen genau diese Sujets, ich brauche vielleicht auch bestimmte Techniken oder so, wie sich das über die Zeit auch entwickelt hat, weil das ist ja so eine Welt, die für mich relativ stark verschlossen ist.
Also ich habe tatsächlich angefangen mit dieser ganz klassischen Landschaftsfotografie oder auch mit Pflanzenfotografie und also das war so der Einstieg für mich und oder so der Moment, wo ich mich ein bisschen mehr mit der Fotografie auseinandergesetzt habe, wo ich wirklich viel gelernt habe, auch über die Kamera, über die verschiedenen Techniken und so weiter. Und das hat mir am Anfang zwar viel gebracht, aber ich habe dann, oder ja, ich habe halt immer versucht, so mit der Zeit möglichst viel Landschaft bei möglichst wenig Brennweite auf ein Bild zu bekommen oder halt die Pflanze perfekt freigestellt zu fotografieren mit einem schönen Bouquet und so weiter. Aber ich habe halt gemerkt, dass mich das irgendwie nicht so ganz zufriedenstellt. Und also auch wenn ich mir das bei anderen total gerne angucke, also so ein schönes komponiertes Landschaftsbild und so, das gucke ich mir wirklich super gern an. Ich mag die Stimmung in solchen Bildern, ich mag oft diese Bildkomposition, die da so einfließt. Aber bei mir selber, wenn ich solche Bilder mache, es erscheint mir für mich einfach zu langweilig und irgendwie bedeutungslos, oberflächlich. Und dazu kam, dass mir dann halt auch, wie gesagt, dieser Aufwand, solche Bilder zu machen, zu groß war. Also es erfordert natürlich bei so einer klassischen Landschaftsfotografie viel Planung. Ich muss an bestimmte Orte reisen, das Licht muss perfekt sein. Und das war halt irgendwie alles für mich nicht machbar oder nicht immer umsetzbar. Und so habe ich halt versucht zu überlegen, weiterzudenken zu überlegen, was finde ich denn überhaupt in der Natur interessant und was interessiert mich und worauf springt mein Auge so an und wovon bin ich gefesselt von dem, was ich so sehe und kleine Augenblicke zu finden oder Lichtstimmungen, die vielleicht sonst niemand wahrnimmt, um danach irgendwie zu suchen. Also das war immer so das Interessante. Und ich wollte dann irgendwie Bilder machen, die besonders sind, die auch für mich besonders sind, die irgendwas Bestimmtes zeigen, die vielleicht nicht reproduzierbar sind. Also irgendwas, was das gewisse Etwas hat. Und war für mich im Grunde oder ist auch immer noch eine große Herausforderung und auch immer noch so mein großer Ansporn in der Fotografie, so diesen kleinen Zauber zu finden und den irgendwie festzuhalten. Also das, was nicht wirklich offensichtlich ist in der Natur. Also so kleine Momente, die vielleicht kaum jemand wahrnimmt. Das macht mich am Ende zufriedener, als jetzt so dieses große, schöne Landschaftsbild zu machen.
Das ist eigentlich ganz interessante Sache, die du da sagst, dass natürlich die klassische Landschaftsfotografie, wie ich das ja jetzt auch mache, ein bisschen oberflächlich ist. Da möchte ich dir auch gar nicht widersprechen. Ich muss mal an der Stelle vielleicht die Frage auch so ein bisschen anschließen, rein aus persönlichem Interesse natürlich, wann du eigentlich das letzte Mal so eine Landschaftsaufnahme, eine klassische, gemacht hast. Ich habe irgendwie beim Googlen nach Sandra Westermann ein paar Sachen gefunden. Irgendwie war da noch so ein alter National Geographic Post dabei, wo sogar ein Bild aus der Sächsischen Schweiz, wo ich ja jetzt gerade wieder mal herkomme, drin war oder so, und ich weiß gar nicht, wie alt das Bild ist, aber da war noch so eine klassische Aufnahme, ich glaube auch von der Basteibrücke oder so auf die Hafersäcke, irgendwie sowas. Und jetzt habe ich natürlich in deinem ganzen Portfolio nichts mehr dergleichen gefunden. Wie lange hast du denn dann vielleicht auch gebraucht, sozusagen von deinem letzten Landschaftsbild, bis du auch den Korpus zusammen hattest, dass du halt wirklich nur noch diese Arbeiten dann auch präsentieren kannst? Weil ich finde, so Stilwechsel sind ja auch nicht immer ganz leicht zu vollziehen, so.
Also das aus der Bastei oder von der Basteibrücke, ich glaube, das war 2020 oder 21. Das muss irgendwann in der Corona-Zeit gewesen sein. Und das war eigentlich auch nichts weiter als ein Urlaubsbild. Und da habe ich aber auch schon andere Bilder gemacht. Also, aber ich glaube, das war tatsächlich so das letzte Mal, dass ich diese klassische Landschaft fotografiert habe. Das wurde danach immer weniger und weniger. Aber ich glaube, das war der Ende meiner Landschaftsfotografie, ja.
Witzig. Eigentlich schade. Ich hätte mir wirklich gerne gesehen, was du so früher gemacht hast, bevor das dann quasi aus dem Internet alles natürlich verschwunden ist. Schließt sich vielleicht noch eine Frage an, bevor wir dann der Sache so wirklich in die Fotografie bei dir reindriften, in die Bilder und so. Von der Entwicklung her, weil ich das gerade sagte, vielleicht kannst du das einmal illustrieren, wie das bei dir so auch ausgesehen hat, dieser gedankliche Prozess, dass du gesagt hast, okay, ich möchte vielleicht auch die alten Bilder nicht mehr, weil ich die nicht mit meinem Namen assoziiert haben möchte. Ich möchte halt eher für diesen neuen Stil stehen, den ich mehr erarbeitet habe oder so, dass du die halt irgendwann rausgeholt hast und wann du sozusagen diesen Transfer im Stil dann auch öffentlich in Anführungsstrichen gemacht hast. Ich kenne das sonst nur von Kai Hornung, der ja auch einen relativ starken Stilbruch irgendwann hingelegt hat, von diesen Grand Scenics, wie ich das mache, zu den Intimate Landscapes. Und bei dir wäre das dann ja der Logik halt halber ähnlich, nur dass bei dir halt nachher die kreative Naturfotografie steht. Wann hast du angefangen, die ganzen Landschaftsbilder dann mehr oder weniger verschwinden zu lassen? Und wie lange hast du in deinem neuen Stil dann auch gearbeitet, bis du genug eben hattest, um das dann auch zu präsentieren als, sag ich mal, zusammenhängendes Werk?
Das ging relativ schnell. Also ich glaube, alle Bilder, die man jetzt auf meiner Webseite sieht, die sind nicht älter als vielleicht 4-5 Jahre. Und ja, wie gesagt, und alles, was ich davor an Landschaftsfotografie gemacht habe, ist dann irgendwie verschwunden, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das gehört hier nicht mehr hin und das gehört nicht wirklich zu mir. Und das ist nicht das, was ich der Welt zeigen möchte, weil das können andere erstens besser und zweitens hat man das schon viel zu oft gesehen. Und ich möchte halt dann lieber diese kleinen schönen Dinge zeigen.
Was ist denn dann so das, was dich dann auch reizt? Weil ich habe jetzt mal bei dir zum Beispiel in der Sektion unter Workshops und so geschaut, die du ja auch anbietest. Und da stand, finde ich ganz interessant, auf einer Seite und so, ich sag mal, grob aufgelistet bei den Inhalten, ein Punkt, der da hieß, Fotografie fängt im Kopf an. Jetzt hast du ja schon gesagt, ich suche mir so kleinere Szenen oder so. Was geht denn genau in deinem Kopf vor, wenn du zum Beispiel irgendwie, ich weiß ja nicht genau, wo du so fotografierst, ich sage jetzt einfach mal, ne, im Heideland oder vielleicht auch irgendwo an der Küste entlangläufst. Was sind dann so die Sachen, die dich irgendwie anziehen? Läufst du dann quasi einfach in der Gegend herum und dann hast du irgendwas in deinem peripheren Sichtfeld und denkst, ah, da blinzelt irgendwas, dann guckt man da so hin und wie sozusagen findest du dann auch diese Motive? Weil das scheint ja so zu sein, dass bei dir wesentlich mehr im Kopf passiert als jetzt zum Beispiel bei mir, der halt irgendwie sagt, okay, ich will jetzt die Landschaft bei dem Licht. Das ist ja relativ simpel zu planen. Also sozusagen, wie findet das statt, dass du deine Motivsuche auch vor Ort eben vornimmst?
Also wie du sagtest, entweder gehe ich einfach durch die Gegend mit offenen Augen, schaue mich um und gucke halt, was triggert mich jetzt hier gerade? Was springt mir gerade so ins Auge? Also es ist meistens ja irgendeine besondere Lichtstimmung oder Farben oder Strukturen. Und das ist dann das, was mich anspricht. Und dann gucke ich es mir halt genauer an und überlege im Kopf erstmal, was kann ich hier draus machen? Wie kann ich jetzt hier vielleicht ein Bild draus entwickeln? Und dann, also es ist eigentlich selten so, dass ich was sehe und sofort die Kamera raushole und anfange. Also ich gucke wirklich erstmal und mache mir ein Bild von dem Ort und gucke, wie kommt das Licht und wie ist mein Motiv und wie ist es platziert und kann ich das überhaupt umsetzen? Und ich hole dann immer erst im zweiten oder dritten Schritt die Kamera raus und versuche da irgendwas anzustellen. Und wie gesagt, meistens werde ich durch irgendwas getriggert, was mir gerade so ins Auge fällt. Meistens ist es eine besondere Lichtstimmung. Manchmal ist es aber auch so, dass ich an einem wirklich total schönen Ort bin und dass ich dann immer meine, hier muss es ja jetzt irgendwas Spannendes geben, was ich fotografieren kann. Ne? Ich bin jetzt hier an so einer tollen Location bei so einem schönen Licht, aber mir springt hier gerade trotzdem nichts ins Auge. Das gibt es manchmal auch. Und dann ist es auch so, dass ich einfach stehe und erstmal gucke und den Ort auf mich wirken lasse und überlege, was ist hier interessant und wenn ich dann da eine Zeit lang verbringe, irgendwann kommen die Motive. Das kommt von ganz alleine, das ergibt sich. Also dadurch, dass man wirklich mit Ruhe den Ort betrachtet und irgendwas ergibt sich immer, auch an den unscheinbarsten Orten.
Das, was du gerade beschrieben hast, dass man irgendwo steht und dann irgendwie nicht so genau weiß und dann irgendwie das Licht gut und man steht da und denkt, ah, da muss doch irgendwas gehen. Ich glaube, das geht den meisten Fotografen früher oder später so. Also ich weiß, dass es bei mir auch so ist. Ich hatte das ja jetzt neulich auch wieder. Da war ich in der Sächsischen Schweiz auf einer der Formationen der Steine, die vielleicht ein bisschen weniger bekannt sind. wo es eben auch keine Bilder von gibt und vielleicht auch gar nicht mal so sehr ohne Grund, weil ich stand dann da und dachte, ah, okay, die Sonne geht unter und ist richtig cool. Ich hatte schon auf den Schrammsteinen einen fotografierten Sonnenuntergang, der sehr schön war, und dann gab es zwei Tage später wieder was, was eigentlich ganz fotogen war. Und das Problem, was ich dann hatte, war schlicht und ergreifend, ich stand da und irgendwie wollte alles nicht so recht zusammen und die Sonne ging langsam unter und ich dachte, ah, das kann doch nicht wahr sein. Das ist witzig, dass du das bei deiner Art der Fotografie auch hast. Das scheint ja so ein universelles Problem bei Fotografen zu sein, habe ich das Gefühl, egal welches Genre sie jetzt nun bedienen mögen, dass du das dann auch hast, finde ich eigentlich ganz spannend. Gibt es denn aber bei dir dann, sage ich mal, so Go-To-Tricks, dass du sagst, okay, naja, mir fällt gerade nichts direkt ein, ich fange jetzt einfach mal an, zum Beispiel mit einer bestimmten Technik oder so, und sage jetzt, okay, ich weiß zwar noch nicht, ob das zu der Situation gerade passt, aber ich fange einfach mal an, gucke mir die Ergebnisse an und dann, dass du das sozusagen graduell dein Bild auch entwickelst, indem du einfach anfängst und von da aus weitermachst, wenn du dann die ersten Ergebnisse siehst?
Also ich fange selten mit einer bestimmten Technik an. Das mache ich eigentlich nie. Es ist eigentlich immer so, dass ich das Motiv erst finde und mich dann langsam ranarbeite. Also dann mache ich erstmal vielleicht ein klassisches Bild davon und dann gucke ich mir das Bild vor Ort an, überlege so, was gefällt mir nicht, wie kann ich es weiterentwickeln, wie kann ich die Idee, die ich jetzt hier habe, irgendwie weiterdenken, wie kann ich dem Ganzen noch ein i-Tüpfelchen verleihen, und so arbeitet man sich da langsam rein und probiert verschiedene Brennweiten, Perspektiven aus und dann irgendwann, wenn mir das alles nicht genug ist oder wenn mir irgendwas fehlt, dann kommen vielleicht irgendwelche Techniken wie Mehrfachbelichtungen oder sowas ins Spiel. Aber ich fange nie an mit einer bestimmten Technik hier vor Ort geht jetzt gerade nichts. Ich mache jetzt einfach mal Mehrfachbelichtungen. Ne? Also wozu soll ich jetzt mit Mehrfachbelichtungen anfangen? Ich muss ja erstmal mein Motiv finden. Ne? Also die Technik ist immer, steht immer hinten dran. Und erstmal steht für mich das Motiv, die Szenerie irgendwie im Vordergrund und das Technische, also ne, die Technik, womit ich das dann vielleicht aufnehme, das kommt dann immer quasi ganz zum Schluss.
Möchtet ihr die wilden Naturräume Kanadas porträtieren und das Ganze in bester Atmosphäre mit mir zusammen und meiner Kollegin Danielle François, einer ehemaligen Rangerin der Rocky Mountains, dann könnte dieser Traum nächstes Jahr wahr werden, denn ich werde mit Danielle François zusammen eine Neufundland-Tour im Mai, Juni anbieten und außerdem geht's in die Canadian Rocky Mountains im September, also seid mit dabei. Außerdem, vielleicht habt ihr ja Lust auf so richtig Winter Wonderland, dann kommt doch einfach mit meinem Kollegen Sven Herd und mir mit nach Finnland im Januar. Und außerdem gibt es noch allerlei andere interessante Fotoreisen nächstes Jahr. Teneriffa zum Beispiel ist auch wieder mit dabei, Alpenvorland und so weiter. Und es füllt sich langsam, es werden noch ein paar Sachen dazukommen. Falls ihr Lust habt, schaut mal auf meiner Homepage vorbei oder meldet euch einfach für den Newsletter an. Dann bekommt ihr dann auch die Möglichkeit für die Frühbucher-Rabatte und außerdem noch für Seminare und alles, was ich sonst noch so announce. Da könnt ihr auf jeden Fall dann aus dem Vollen schöpfen. Würde mich sehr freuen, wenn ich wieder einige von euch nächstes Jahr und vielleicht auch noch dieses Jahr auf Madeira mit meinem Kollegen Kilian Schönberger begrüßen dürfte, denn das ist natürlich auch etwas, was ich immer unfassbar gerne mache. Gut, aber ich möchte euch nicht weiter zutexten. Jetzt geht's weiter mit Sandra Westermann. Viel Spaß! Jetzt hast du natürlich schon ein Stichwort genannt, und zwar Doppelbelichtung. Und dazu habe ich direkt drei Fragen bekommen, die alle mehr oder weniger das Gleiche waren. Von der Herangehensweise. Da muss ich jetzt einfach mal kurz an der Stelle dann einmal einhaken und fragen. Ich weiß natürlich nicht, wie viel von deinem Nähkästchen du uns preisgeben willst und wie viel von deinem Handwerkszeug du jetzt hier darlegen möchtest. Das ist natürlich obliegt ganz dir, weil ich auch weiß, dass du mit deinen Workshops dann natürlich auch ein bisschen deinen Lebensunterhalt mit verdienen musst. Aber es kam zum Beispiel eine Frage, nach welchen Kriterien du eigentlich überlegst, welche Belichtung bzw. welche Art der Doppelbelichtung du wann benutzt. Also ich kann mich da nicht mehr so ganz dran erinnern, aber ich muss mal einmal kurz vielleicht das einmal zu erklären. Es gibt bei verschiedenen Kameras, zum Beispiel früher bei Nikon, gab es die Möglichkeit halt verschiedene Modi zu wählen, also addieren, subtrahieren etc. pp., wie sozusagen die einzelnen Bilder in der Kamera miteinander verrechnet werden. Ich denke mal, danach wird die Frage gewesen sein und die würde ich dann jetzt einfach mal an der Stelle an dich weiterleiten. Vielleicht kannst du da einmal kurz was zu sagen, was dann so in deinem Kopf passiert, wenn du darüber nachdenkst.
Da brauche ich gar nicht lange nachdenken. Ich verwende eigentlich nur den durchschnittlichen Modus, also was anderes nehme ich nicht. Ich nehme weder das Additive noch hell oder dunkel. Durchschnittlich nehme ich immer. Also da, das ändere ich auch nie.
Womit fotografierst du denn, wenn ich jetzt fragen darf? Weil ich weiß ja zum Beispiel, dass es bei den Z-Kameras mittlerweile keine Möglichkeit mehr gibt, gemittelte Aufnahmen, also Mehrfachbelichtung, direkt aus der Kamera als RAW zu bekommen. Und da haben sich ja zum Beispiel einige sehr drüber aufgeregt, ich auch. Ich fand das eigentlich ganz cool, dass man das früher bei den Nikon-Kameras ganz gut konnte. Jetzt glaube ich aber, dass du auch mit Nikon fotografierst. Wenn ja, wie machst du das dann eigentlich mit einer Z oder fotografierst du immer noch mit den alten Spiegelreflexmodellen?
Ja, ich fotografiere mit der Z8 von Nikon und ich reg mich auch drüber auf, dass das nicht geht. Ja, also ich nutze dann wirklich das RAW, das JPEG, Entschuldigung. Ich nutze das JPEG direkt aus der Kamera und ich versuche halt vor Ort schon alles Mögliche so perfekt einzustellen, also den Weißabgleich, die Belichtung, die Farben und so weiter, dass am Ende das JPEG schon per se gut aussieht und dass ich es gar nicht mehr großartig nachbearbeiten muss, denn da kann man natürlich nicht mehr allzu viel rausholen. Ne? Es ist aber auch so, dass ich mir immer noch die einzelnen RAWs auch abspeichere in der Kamera, sodass ich die dann theoretisch noch hätte als Backup, wenn ich dieses JPEG wirklich mal in einer sehr guten Qualität brauche, dass ich sie mir dann notfalls in Photoshop nochmal übereinander legen könnte. Also es ist ja dann im Grunde das gleiche Ergebnis, nur in einer besseren Qualität. Aber das mache ich vielleicht in 10% aller Doppelbelichtung. Das mache ich sehr, sehr selten. Und manchmal nehme ich aber auch sogar noch meine alte Spiegelreflexkamera mit. Also die habe ich immer noch, die gute D810. Und die habe ich immer noch, also die habe ich sowieso oft als Backup dabei. Und manchmal nehme ich die halt auch einfach. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich mache jetzt mehr als 2 oder 3 Belichtungen, dann ist es schon schöner, wenn man dann am Ende wirklich ein RAW hat. Und da hilft mir dann natürlich die alte DSLR sehr.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ich vermisse das Feature auch ein kleines wenig. Ich weiß gar nicht, ob wir da auch schon drüber gesprochen hatten, als wir bei den Perspektiven Malente waren. Ich hatte neulich mit meinem Kollegen Radomir mal wieder telefoniert. Schöne Grüße an der Stelle. Und den respektiere ich ja sehr dafür, dass er meistens, gerade was so Techniksachen angeht, sehr viel Ahnung hat. Und habe mit ihm darüber gesprochen, kürzlich am Telefon einfach mal, warum vielleicht die Z8 auch das nicht mehr kann oder warum die Zs das generell nicht mehr können. Und da hatte er eigentlich eine relativ gute Erklärung für, und zwar, dass die Objektive haben ja mittlerweile alle Objektivkorrekturen. Diese Objektivkorrekturen würden bei der Mehrfachbelichtung nicht berücksichtigt werden können. Und naja, das ist so eine Philosophiefrage, sagte er dann. Also ich weiß nicht, ob ich da so ganz mitgehe, aber er sagte, naja, bevor halt die japanischen Engineers, die halt das gebaut haben, das Ganze, sagen, dass die Objektivkorrekturen bei allen Modi nicht gleichermaßen funktioniert, lässt man dieses Feature einfach weg und deswegen geht das einem nur in der JPEG und nicht mehr in der RAW. Ich hoffe, ich habe das jetzt korrekt wiedergegeben. Und da dachte ich dann auch so, ja, aber ich meine, die Objektivkorrektur ist ja nicht so wichtig wie die Tatsache, dass man die Daten als RAW rausbekommt. Und das fand ich dann auch relativ schade. Das ist natürlich dann so ein bisschen der Hintergrund offensichtlich. Also für mich klang das jetzt erstmal gar nicht so unlogisch, als jemand, der auch Japanisch studiert hat und sich ein bisschen mit der Kultur auskennt, dass diese ganze oder gar nicht Mentalität schon bei einigen Leuten wahrscheinlich älteren Semesters da auch durchaus greifen kann. Und das ist wohl der Hintergrund, warum die neueren Z-Modelle halt dieses Feature leider nicht mehr haben. Ich würde es mir trotzdem wünschen, vielleicht kommt es ja irgendwann mal, weil ich ja schon gehört habe, dass hier unsere gemeinsame Kollegin und deine Namensvetterin Sandra Batocha auch mal einen offenen Brief an die Nikon-Leute da gestellt hat, dass das Feature wieder zurückkommen soll, wo auch sehr, sehr viele Leute wohl unterschrieben haben. Aber auch das ist, glaube ich, soweit ich weiß, im Leeren verlaufen und hat keine besonderen Ergebnisse erzielt. Aber vielleicht haben wir ja irgendwann wieder Glück und kriegen alle wieder RAWs. Ich finde aber an der Stelle, dass du einen sehr, sehr guten Hinweis gegeben hast, dass man natürlich dann einfach das JPEG behält und gleichzeitig alle RAW-Belichtungen, damit man es im schlimmsten Falle in Photoshop vielleicht nochmal selber machen kann. Und dass natürlich bei deiner Bearbeitung auch relativ wenig Arbeit dann anfällt, wenn du ein fertiges JPEG hast und sagst, ey, das sieht super aus, zwingt einen natürlich auch so viel wie möglich in der Kamera zu machen, was ich auch ganz fantastisch finde. Und ist es denn so, vielleicht als anschließende Frage dazu, dass du früher bei den Bildern dann vielleicht auch mehr gemacht hast, weil du die Möglichkeit dazu hattest, das eben in der RAW zu machen? Oder war es da auch schon so, dass du eigentlich gar nicht mehr so viel machen musstest, dass dich das gar nicht so sehr stört, dass du jetzt nur noch JPEGs bekommst?
Doch, es stört mich schon sehr, dass ich nur noch JPEGs bekomme, weil die Qualität ist schon eine andere. Aber trotzdem mache ich generell nicht so ganz viel in der Nachbearbeitung, also bei allen Bildern nicht. Also ich versuche wirklich alles schon in der Kamera anzupassen, die Belichtung, den Weißabgleich, die Farben stelle ich so ein, dass es für mich schon vor Ort schön aussieht. Also dass ich mir das Bild, wenn ich es mir in der Natur angucke, nicht schön denken muss, wie es dann später in der Nachbearbeitung aussehen könnte, sondern ich möchte vor Ort schon möglichst die fertigen Ergebnisse sehen. Das motiviert mich so ein bisschen, auch irgendwie vielleicht noch weiterzumachen. Und also es ist schön, schon vor Ort zu gucken und zu wissen, dass es vielleicht funktioniert hat, was ich mir hier gerade ausgedacht habe. Weil ich auch immer sehr so auf die Belichtung achte, auf das Licht, auf die Farben. Und die kommen halt in so einem Bild, wo für mich schon alles perfekt eingestellt ist, besser raus. Und da kann ich halt besser mitarbeiten am Ende.
Ja, also ich glaube schon, dass da ein gewisser Ermessensrahmen natürlich in der Bearbeitung immer vorhanden ist. Also ich mache das ja nicht viel. Ich mache hier oder da mal eine Mehrfachbelichtung, ganz selten mal irgendwo, und habe das dann früher auch immer ganz cool gefunden, wenn man da noch ein bisschen dran rumwerkeln konnte. Ich bin aber auch, was das angeht, natürlich in einem ganz anderen Genre unterwegs und brauche das natürlich dementsprechend auch nicht so oft. Und deswegen hat mich das jetzt auch nicht so sehr abgeturnt. Aber ich möchte gar nicht so lange darüber reden, wie das mit den Doppelbelichtungen jetzt bei der Z8 ist, sondern eigentlich eher vielleicht auch mal für den kreativen Prozess einmal noch mal kurz bei dieser Technik bleiben. Und zwar, wenn man jetzt mal auf deine Homepage geht, auf sandrawestermann.com und einfach mal auf Portfolio klickt, das ist, glaube ich, auch das, was auf der Startseite aufploppt, dann sind da ja so mehrere Reihen von schönen Bildern. Wie immer, die Bilder, über die wir reden, findet ihr natürlich dann auch später in den Shownotes auf meiner Seite. Aber für die volle Dröhnung, dann solltet ihr euch auf jeden Fall mal die Seite von Sandra anschauen. Und da ist beispielsweise ein Bild, ich in der zweiten Reihe, das erste, das ist ein Bild von einem, ich würde jetzt mal sagen, so ein Lilypond auf Englisch, auf Deutsch fehlt mir gerade das Wort, ich glaube, es sind Teichrosen und Seerosen, genau. Und da hatte ich zum Beispiel auch so ein bisschen das Gefühl, ich konnte nicht genau identifizieren, ist es jetzt eigentlich eine Doppelbelichtung oder nicht? Und ich finde, das ist eigentlich ganz interessant bei Bildern, die du so machst, dass ich da auch nicht immer sofort erkennen kann, ob das die Technik ist, die du dann auch verwendet hast, oder ob das vielleicht noch was anderes ist. Wie wäre es denn zum Beispiel bei dem Bild? Ist das eine Aufnahme oder sind es mehrere? Weil ich zum Beispiel oben rechts nicht so genau erkennen kann, weil diese Teichrosen dann in die Richtung, die weißen Flecken einfach weitergehen, da aber irgendwie schon Uferbewuchs ist und so. Wie sieht das dann zum Beispiel bei der Aufnahme aus, jetzt kreativ, wenn das eine ist? Weswegen zum Beispiel?
Vorweg muss ich sagen, ich finde sowieso, die besten Doppelbelichtungen sind die, bei denen man es gar nicht so sehr sieht oder vermutet, ne? Also wo es gar nicht so offensichtlich ist. Und also wenn man jetzt bei diesem Bild aber genauer hinschaut, dann sieht man da auch teilweise die Überlagerung. Also das ist ganz klar eine Doppelbelichtung. Wie gesagt, man sieht es in den Grüntönen, ne, dass da so ein paar Überlagerungen stattfinden und natürlich auch hinten dieser Bereich, wo dann noch so kleinere Seerosen zu sehen sind in diesen dunklen Bereichen. Also das war eine ganz klassische Doppelbelichtung aus zwei verschiedenen Bildausschnitten. Einmal die Seerosen vorne so als Eyecatcher und dann nochmal hinten weiter so diese kleineren, die sorgen halt für so ein bisschen Ausgewogenheit im Bild und lassen den Hintergrund nicht so ganz dunkel erscheinen.
Das heißt also, von der grundlegenden Überlegung, die daher kam, also bei dir, was so im Kopf passiert ist, war dann so, okay, ich versuche quasi mehr von dem Bildrahmen auch mit Textur zu füllen und in den Hintergrund ein kleines bisschen dadurch aufzuhellen, dass ich halt auch noch ein paar mehr von den Teichrosen dann im Hintergrund habe, dass der gesamte Bildausschnitt sozusagen einfach ein bisschen präsenter ist und einfach ein bisschen aufgeteilter, beziehungsweise ein bisschen gefüllter einfach.
Genau, auf jeden Fall gefüllter und oft mache ich es halt auch, wie du gerade sagtest, um dem Bild ein bisschen mehr Textur zu verleihen, um irgendwie diese dunklen Bereiche mit irgendwas aufzufüllen, um das ein bisschen interessanter zu gestalten. Und das bot sich hier in dem Fall sehr gut an.
Arbeitest du dann, wenn du das jetzt benutzt, dann auch mit sowas, dass du zum Beispiel zwischendurch den Fokus veränderst? Das heißt, dass du vielleicht eine scharfe und eine unscharfe Aufnahme miteinander kombinierst zum Beispiel. Ich habe das so gesehen, dass du viel auch mit Bouquet arbeitest, was ich sehr, sehr schön finde, dass dann halt zum Beispiel nochmal so Specular Highlights, ich überlege gerade, wie sie auf Deutsch heißen, so Lichtpunkte, die durch quasi im Bouquet entstehen, dann auch benutzt, um das Bild noch wieder ein bisschen aufzuhellen oder sowas. Ist das auch eine Technik, die bei dir zum Einsatz kommt? Weil ich das finde, dass zum Beispiel als klassischer Landschaftsfotograf, ich mache sowas ja gar nicht. Fokus ist bei mir, alles ist scharf und alles gut. Und ich finde das immer sehr schön, wenn Leute halt auch zum Beispiel mit solchen Mitteln dann arbeiten. Machst du das auch?
Zum Teil, ja. Also die Möglichkeiten sind ja auch unbegrenzt bei diesen Doppel- oder Mehrfachbelichtungen. Mhm. Also man kann natürlich zwei scharfe Ebenen übereinander legen, aber auch scharf und unscharf, dann hat man diesen leichten Glow-Effekt und man kann natürlich auch sich irgendwie diese Bokeh-Bubbles mit einer Doppelbelichtung ins Bild holen. Das geht natürlich auch, ne? Also da sind die Möglichkeiten natürlich unbegrenzt und da mache ich auch, wenn es passt, natürlich nur viel mit Schärfe und Unschärfe und versuche mir dann dadurch irgendwie so ein bisschen diesen Zauber ins Bild zu holen, wenn ich es vor Ort nicht mit einer einzigen Aufnahme hinbekomme. Ja, genau.
Finde ich auf jeden Fall sehr löblich. Man hat ja viele kreative Mittel in der Fotografie, die jetzt ich als klassischer Landschaftsfotograf gar nicht benutze, weil das ja schon eher, sag ich mal, so ein dokumentarischer Stil ist. Und ich finde es immer lustig, was eigentlich damit möglich ist. Ich habe dann häufig, wenn ich mit meinen Kollegen und so einfach mal spreche, immer so, man schickt dann so ein Bild hin und her und denkt so, sag mal, hast du eine Idee, wie das gemacht wurde? Und dann kommt so, ja, also ich glaube, und dann rätseln alle so ein bisschen, wie es denn jetzt gemacht wurde, in der Annahme, dass jetzt nichts mit Photoshop einfach nachträglich hinzugefügt oder weggenommen wurde oder sowas. Und ich gehe einfach davon aus, dass das bei dir halt auch so ist, dass du sagtest schon, du bearbeitest nicht viel, dass das natürlich auch so ein bisschen der Stolz der Arbeit ist, dass es eben alles in Camera entsteht. Das ist bei dir wirklich ausschließlich so, oder?
Ja, genau.
Ja, weil ich finde das immer interessant, wenn wir dann irgendwie am fröhlich am Rätseln sind, womit man das denn eigentlich macht. Und wir haben jetzt ja eine von diesen Techniken mal kurz besprochen, nämlich die Doppelbelichtung. Aber es gibt ja bestimmt noch andere Sachen. Also ich habe jetzt beispielsweise, wenn man bei dir auf am Wasser geht, also auf Naturfotografie und auf die Kategorie am Wasser, dann sind weiter unten auch so ein paar Aufnahmen. Da dachte ich, das kommt mir irgendwie bekannt vor so ein bisschen. Das sind nämlich Makroaufnahmen von Eis, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wenn man ein kleines bisschen runtergeht, dann sieht man so Kristallstrukturen und sowas. Ist das dann einfach mit einem Makro gemacht, mit irgendwelchen Zwischenringen? Oder benutzt du vielleicht auch dieses ominöse 24mm Makro von Laowa, was ja viele Leute, diese Laowa-Probe oder Probe, die Leute immer so ganz gerne benutzen oder so. Wie entstehen denn dann zum Beispiel solche Aufnahmen? Weil ich finde das einfach immer unglaublich spannend, was man da eigentlich überhaupt alles machen kann.
Also spannend ist es auf jeden Fall, aber das sind tatsächlich Bilder, die sind mit einem ganz klassischen Makroobjektiv entstanden und alle die man jetzt hier sieht bei mir, ich gucke da selber gerade, das sind auch alles Bilder, die ohne Zwischenringe entstanden sind. Also da war ich einfach nur ziemlich nah dran an der Naheinstellgrenze. Der Abbildungsmaßstab ist ja per se schon sehr groß und also da, ja, suche ich mir dann einfach meine Strukturen und auch hier wieder diese winzig kleinen Details und Farben oder irgendwelche Wasserblasen, die hier unter dem Eis so zu sehen sind und gehe da einfach ja relativ klassisch dann auch vor, ne? Habe da jetzt keine speziellen Objektive oder Zwischenringe. Also ich nutze zwar Zwischenringe, aber für diese Art der Fotografie dann eher selten.
Magst du vielleicht, weil der Terminus jetzt hier an dem Punkt 2-3 Mal gefallen ist, kurz erklären, was Zwischenringe eigentlich sind und was sie machen? Ich glaube, das kam hier im Podcast noch nie zur Sprache.
Also das sind eigentlich Ringe, die man zwischen Kamera und Objektiv setzt und die vergrößern quasi den Abbildungsmaßstab. Das heißt, man kommt im Grunde oder man kann noch mehr von seinem Motiv abbilden. Man kommt gefühlt noch näher dran und kann somit noch mehr Details oder noch mehr kleine Details abbilden.
Also man kann quasi aus einem normalen Objektiv damit ein Makroobjektiv machen, so ganz laienhaft ausgedrückt.
Ich habe es ehrlich gesagt noch nie an ein normales Objektiv geschraubt. Ich nutze es immer nur in Verbindung mit dem Makroobjektiv. Aber ich denke, man kann dann auch aus einem normalen Objektiv ein Makroobjektiv machen. Ja, aber das habe ich noch nicht benutzt. Ich benutze es halt immer nur in Verbindung mit dem Makroobjektiv und gehe dann auch wirklich extrem nah dran. Also wenn ich mal so wirklich kleinste Detail sichtbar machen will, also so kleine Tautropfen oder sowas zum Beispiel, dann nutze ich es manchmal. Oder ich habe es auch neulich mal fotografiert oder benutzt, als ich Wollgras fotografiert habe, also wirklich total nah rangegangen bin an diese Pflanze oder mehr, ja, oder fast schon reingegangen bin mit der Kamera in diese Pflanze. Also da erschließen sich teilweise ganz neue Welten. Dann nutze ich es wirklich gerne. Und also wie gesagt, wenn ich es nutze, dann nutze ich das immer auf die extreme Art und Weise und kombiniere dann auch oft mehrere Zwischenringe miteinander, sodass man wirklich extremst nah rankommt.
Dann hast du jetzt aber vielleicht für die nächste Shooting-Session schon mal wieder eine neue Idee. Kannst ja mal gucken, was passiert, wenn man die Zwischenringe irgendwie an 70-200 oder sowas dran packt. was dann eigentlich passiert und was man damit so fotografieren kann. Vielleicht ist das ja wieder ein neues kreatives Tool, wenn du das noch nicht probiert hast. Keine Ahnung, ist mir nur gerade so in den Kopf gekommen, wenn du das noch nie ausprobiert hast. Ist natürlich klasse, wenn man das mal machen würde. Würde mich ja auch interessieren. Ich meine, nicht, dass ich es bräuchte, aber falls mich jemand fragt, hätte ich dann vielleicht auch die Antwort. Vielleicht noch eine letzte, so ich sag mal, technische Frage, weil ich muss natürlich zugeben, dass viele der Fragen, die über den Instagram-Account bei mir kamen, genau dieser Natur sind, weil sich eben auch viele meiner Zuhörer und Zuhörerinnen eben darüber wundern, warum oder wie man vielmehr solche Bilder dann auch macht, genau wie es bei mir halt immer ist. Ich hatte das ja gerade einmal kurz beschrieben. Gibt es neben Makro- und Mehrfachbelichtung vielleicht noch irgendeine Technik, die du besonders gerne benutzt? Also ich weiß, dass es zum Beispiel noch ICM, also Intentional Camera Movement, gibt, dass man beispielsweise dann auch eine längere Belichtung mit einer kürzeren kombiniert oder so. Gibt es da noch irgendwas, was du sonst auch immer noch ganz gerne verwendest? Und wenn ja, wie nutzt man sowas eigentlich dann auch zielführend, dass man halt vielleicht schon vorher weiß, wie es dann nachher aussieht? Oder wie kommt man darauf?
Also diese ICM-Technik, die nutze ich eigentlich gar nicht. Ich habe das eine Zeit lang mal gemacht oder ausprobiert. Ich fand es aber ziemlich schnell langweilig und abgenutzt und es hat mir irgendwie gar nichts gegeben. Es gibt natürlich Fotografen, die das perfektioniert haben. Ich meine, Erik Malm, ich glaube, den kennen wir alle, der sich ja nun wirklich seit Jahren nur mit dieser Technik beschäftigt und der das ja quasi mit seinen Bildern so auf die Spitze treibt und das wirklich super gut umsetzt. Aber ich nutze eigentlich ansonsten relativ wenig andere Techniken. Also ich bin meistens wirklich nur mit meinem Teleobjektiv unterwegs und gucke und überlege, wie ich irgendwie das Licht, die Farben, die Strukturen, die ich jetzt gerade hier vor mir sehe, irgendwie sichtbar machen kann. Und also ich brauche im Grunde gar nicht so viel für meine Art der Fotografie. Also manchmal kommt dann vielleicht nochmal so ein Trioplan zum Einsatz, oder ein Spiegeltele, aber ich finde auch solche speziellen Linsen, die sollte man nicht allzu oft nutzen, weil ich denke, irgendwann mit der Zeit nutzt es sich dann auch ab und vielleicht wird es dann auch irgendwann zu langweilig. Also ich versuche dann lieber mit den normalen Linsen zu arbeiten und die dann irgendwie perfekt für meine Ideen zu nutzen.
Jetzt hast du gerade schon wieder ein Wort benutzt, was ich vorher, glaube ich, auch noch nicht gehört habe. Was ist denn ein Trioplan?
Das Trioplan ist eine spezielle Linse von Meyer Görlitz und das macht halt so ein ganz spezielles Seifenblasen-Bubble-Bouquet und wird halt total gerne in der Pflanzenfotografie eingesetzt, weil es halt so einen speziellen Look hat. Und ich nutze es halt manchmal für meine Bilder, aber auch nicht zu häufig, damit es sich halt auch nicht abnutzt.
Ja gut, so hat halt jeder so ein bisschen sein Toolkit, wo halt alle möglichen Sachen drin sind und dann muss man halt immer entscheiden, was man eben nutzt. Und das finde ich eigentlich so interessant, was eigentlich dann auch vielleicht im Kopf so vorgeht, wenn man sich halt dazu entscheidet, okay, ich benutze jetzt zum Beispiel das oder ich benutze jetzt das. Dafür muss man ja auch so ein bisschen Prävisualisierungsfähigkeiten, glaube ich, haben. Ist es bei dir so, dass du auch manchmal einfach Bilder machst und danach halt so denkst, oh ja, das sieht jetzt aber anders aus, als ich mir das vorgestellt hatte?
Ganz oft. Ja, klar. Aber das macht es ja dann auch so spannend. Ne? Und dann fange ich halt an zu überlegen, wie kriege ich es denn hin, das Bild so zu machen, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hatte. Ne? Also da geht dann ja erst so dieser kreative Denkprozess los. Also ich habe ja dann manchmal wirklich von einer Szenerie ein bestimmtes Bild schon im Kopf, so wie es sein soll am Ende. Fange dann an, aber ich krieg's nicht hin oder sehe im ersten Moment was ganz anderes, als ich sehen wollte. Und dann fange ich halt an zu überlegen, dieses Bild dahingehend zu entwickeln oder meine Aufnahmetechnik oder irgendwas weiterzuentwickeln, um dann am Ende wirklich das Bild zu haben, was mir so vorschwebte im Kopf.
Ist das dann auch bei dir so ein bisschen Ausdruck deiner Persönlichkeit? Weil ich habe nochmal bei deinen Workshops so nachgeschaut und so und da stand zum Beispiel auch ein Punkt, nämlich Punkt 5, dass du möchtest, dass die Leute quasi eher ein persönliches Bild machen, also nicht etwas, was halt alle anderen machen, sondern etwas, was sozusagen uniquely their own ist, auf Englisch gesprochen. Und was bedeutet eigentlich für dich ein persönliches Bild? Also wie sind eigentlich deine Bilder dann auch vielleicht Ausdruck deiner Persönlichkeit?
Also ein persönliches Bild bedeutet für mich einfach, wie ich vorhin auch schon sagte, das wirklich zu sehen und zu fotografieren, was einen selber gerade irgendwie berührt oder was einen irgendwie triggert. Ne? Also wirklich nicht das, was irgendwie alle sehen, das große Ganze, sondern irgendwie das, aufs Bild zu bekommen, was jetzt für mich gerade interessant ist. Ob das jetzt eine bestimmte Lichtstimmung ist oder bestimmte Farben oder einfach ein schöner Naturmoment. Also das und das sind für mich persönliche Bilder im Grunde.
Also auch mehr oder weniger das, was halt bei dir im Kopf entstanden ist, dann ausgedrückt. Also gar nicht so sehr, okay, ich bin jetzt in Anführungsstrichen, ne, bei mir als Metalhead naheliegend, ich bin jetzt affin zu einer bestimmten Kulturszene oder so und das ist halt Ausdruck, weil das eine Ikonografie ist, die benutzen. Oder naja, ich sag mal so, ich habe vielleicht gerade eine depressive Phase und deswegen sind meine Bilder alle dunkel. Ne, dass das sozusagen so ein uniformer Stil ist, sondern das hat eher was damit zu tun, dass du sagst, okay, das ist ein Bild, das man nicht reproduzieren kann, weil ich in meinem Kopf gerade diese Idee hatte und jemand anders, der jetzt an dieser Stelle stehen würde, würde halt einfach ein anderes Bild machen, ohne jetzt sozusagen zu viel an ja, Charakter da reinlesen zu wollen, dass man sozusagen dich als Person auch in den Bildern wieder sieht.
Genau, also ja, es ist, glaube ich, wirklich immer so, man steht mit mehreren Leuten an einem Ort und jeder sieht ja nun was anderes und jeder findet andere Dinge interessant und setzt das auch ganz anders um. Und also was du eben sagtest mit depressiv und dunklen Bildern und so.
Ja, war natürlich jetzt sehr, sehr unterkomplex, ne?
Also ich werde tatsächlich oft gefragt, warum die Bilder so dunkel sind. Also ich mag generell so diese etwas dunkleren Farben, aber ich brauche dieses Dunkle ganz oft in meinen Bildern, um das Licht und die Farben erstmal sichtbar zu machen, um da so ein bisschen diesen Zauber rauszukitzeln. Und das ist eigentlich so der Grund, warum meine Bilder oft dunkel sind. Und weil ich das einfach total mag, so diese mystische Stimmung, dieses Geheimnisvolle in diesen Bildern. Und andere würden vielleicht dasselbe Motiv ganz anders fotografieren und das ganz anders umsetzen. Und das ist halt das, worum es dann halt auch so geht, um dieses Persönliche. Also wie sehe ich das Bild und wie setze ich das für mich um? Und ja.
Ich denke, dass an der Stelle ich auch mal vielleicht betonen sollte, dass das gar nicht so gemeint war auf deine Bilder, dass deine Bilder irgendwie dunkel oder depressiv wären, sondern das war jetzt so ein allgemeines Statement, gar nicht auf deine Bilder, sondern einfach nur als Beispiel, um das mal zu illustrieren, was ich eigentlich damit sagen wollte. Ich hätte jetzt nicht gesagt, dass deine Bilder irgendwie vermuten lassen, dass du vielleicht einen Hang zur Melancholie hast oder so. Eher im Gegenteil, ich finde die halt eigentlich meistens frisch, poppig und halt auch von der Farbgebung zwar nicht übertrieben, aber schon auch bunt, je nachdem, was du halt fotografierst. Also von daher kann ich schon durchaus nachvollziehen, was du gerade gesagt hast, dass es vielleicht, wenn es dann dunkel ist, mal eher dazu dient, natürlich auch den Lichtern einfach mehr Brillanz zu verleihen. Man hat halt eben auch nur so viel Platz in seinem Histogramm. Ne? Also muss man ja auch mal kurz postulieren. Ich möchte vielleicht am Ende nochmal auf eine andere Sache einkommen, vielleicht noch eine Frage, die so ein bisschen nebenher steht. Und zwar fand ich das ganz interessant, wenn ich auf deiner Homepage bin und dann steht da ja Naturfotografie-Portfolio und so, gibt es auch einen Punkt, der heißt Stories. Da ist aber bis jetzt leider nur eine einzige Story dabei. Das ist so ein bisschen Kontext zu den Bildern, hatte ich so das Gefühl. Ne? Da ging es dann um die Hochwasser Anfang letzten Jahres, 2023. Und dann bist du halt losgezogen und hast ein Überschwemmungsgebiet fotografiert. Und ich fand es eigentlich ganz schön, einfach mal zu schauen, dass diese Sachen eben dadurch, dass sie Kontext bekommen, also das ist eine ganze Reihe an Bildern, nur größtenteils Detailaufnahmen, zum Beispiel von überflutetem Gras und sowas, aber auch ein paar eingefrorene kleine Bläschen im Eis und so wo. Und dass dadurch, dass die halt Kontext bekommen haben und so ein bisschen auch weiß, okay, was sieht man da eigentlich gerade mal, auch sieht, wie unglaublich kreativ man sowas eben fotografieren kann. Und ich muss gestehen, dass ich persönlich das jetzt an der Stelle einmal sagen muss, dass ich mir gewünscht hätte, einfach weil ich es interessant zu lesen fand auch, dass es davon eventuell auch mehr gäbe. Ich weiß, das ist natürlich mehr Aufwand, aber durch diesen Kontext fand ich das unglaublich interessant, mir die Bilder dann auch nochmal anzuschauen, weil man so ein kleines bisschen eine Idee hat, was da eigentlich, was man so sieht und dann auch vielleicht von dem, weil man weiß, was es für ein Motiv ist und dann sieht, wie es aussieht, so ein bisschen Rückschlüsse ziehen zu können und so. Und diese Kontextualisierung hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht die Frage an der Stelle, warum hast du das an dieser Stelle dann eben einmal gemacht, so dass du sogar einen eigenen Reiter bei dir auf der Homepage hast? Aber dann leider wahrscheinlich nicht fortgesetzt wurde.
Also ich habe tatsächlich vor, das ein bisschen weiter auszubauen und da wirklich mehr reinzuschreiben und mehr zu zeigen. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich meine Homepage manchmal ganz schön vernachlässige und da gar nicht alles so regelmäßig hochlade von dem, was ich so mache. Also da sind zum Beispiel ganz viele aktuelle Bilder noch gar nicht drauf. Das Portfolio müsste dringend mal erneuert werden und auch die Stories müssten mal ergänzt werden. Also ich arbeite da relativ regelmäßig an so kleinen Mini-Projekten, wo ich mich halt mit einem bestimmten Thema beschäftige. Und das geht manchmal nur so über einige Wochen, manchmal aber auch über einige Jahre, wo ich immer wieder zu bestimmten Zeiten bestimmte Motive fotografiere. Und am Ende habe ich dann eine runde Geschichte, und kann halt das dazu schreiben.
Als fortführende Frage, weil eigentlich, glaube ich, hast du die Frage schon ganz gut beantwortet, was du glaubst, was diese Kontextualisierung für dich dann auch als Mehrwert bietet, also warum du das dann machst in dem Falle?
Weil ich halt in dem Moment irgendwie eine runde Geschichte habe. Ich habe halt so Bilder, die vielleicht eher so ein bisschen künstlerisch, abstrakt aussehen. Aber ich kann halt trotzdem mit diesen Bildern, auch wenn sie halt nicht dokumentarisch sind, mit dem Text dazu eine Geschichte erzählen. Und sie sind halt für mich etwas anders als die Bilder, die ich sonst gesehen habe aus der Zeit. Also die stammen ja aus der Zeit im Januar, Februar, als hier bei uns viele Flüsse über die Ufer traten und alles unter Wasser stand und so weiter. Und man hat halt überall nur dieses Dokumentarische gesehen. Und was natürlich auch wichtig ist, ne, das so zu sehen, also wie es halt wirklich vor Ort aussieht, wie es stattfindet und was da so passiert. Aber meine Idee war halt, in dem Moment, ich gehe halt raus hier vor die Haustür und gucke halt, wie ich das vielleicht irgendwie künstlerisch darstellen kann und damit dann am Ende eine Geschichte zu erzählen.
Ist dir auf jeden Fall sehr gut gelungen, wenn ich das mal so betonen darf. Hat mir sehr gut gefallen. Gerade so eine kleine Serie, ich finde ja Arbeiten in Serien für mich ist überhaupt nicht mein Stil und ich weiß auch, dass ich das mehr machen sollte. Aber ich finde es immer schön, wenn andere Leute das machen, weil ich das als Konsument in Anführungsstrichen, als Betrachter immer sehr schön finde. Jetzt komme ich zur letzten Frage des Podcasts und ich weiß, dass du ja ein, zwei Fragen vielleicht mal schon mitbekommen hast, wenn du ein, zwei Folgen gehört hast, die am Ende so gestellt werden. Und die letzte Frage, die ich immer stelle, ist, wenn du jetzt jemanden hier als Gast im Podcast hören wollen würdest, wer das denn wäre? Weil du hast ja sicherlich den einen oder anderen Fotografin oder Fotografin, die du vielleicht ganz gerne mal hier im Podcast hören würdest, wo du denkst, oh, da würde ich vielleicht ein bisschen gerne mehr zu der Fotografie erfahren.
Das ist eine gute Frage. Also ich finde ja tatsächlich, oder es gibt eigentlich so zwei Fotografen, die mich sehr inspirieren. Das sind aber natürlich auch keine klassischen Landschaftsfotografen. Also ich finde zum einen Theo Bosboom sehr interessant, der macht super Arbeit. Ich gucke mir seine Bilder total gerne an. Ich weiß nicht, ob der schon bei dir im Podcast zu Gast war.
Ja, den hatte ich schon.
Okay, gut, dann fällt der schon mal raus. Nummer zwei ist natürlich Sandra Batocha, aber ich kann mir vorstellen, dass die auch schon bei dir war.
Yep, mehrfach.
Okay, mehrfach. Gut, dann habe ich leider jetzt hier keinen heißen Tipp für dich.
Ja, ist ja nicht weiter tragisch. Also ich meine, wir sind ja auch schon voll bei Folge 91 des Podcasts und ich gucke ja immer ganz gerne mal über den Tellerrand und bei so Leuten wie Theo, dessen Ausstellung ich auch ganz fantastisch fand, die er dann, ich glaube 2019 war es, in Lünen gehalten hat, zu Shaped by the Sea, seinem neuen Werk, da war dann so, okay, Wahnsinn, muss ich mal einladen. Aber falls dir vielleicht später irgendwann noch jemand einfällt oder so, dann kannst du mir auch immer gerne schreiben, weil ich mal dankbar bin. Gilt natürlich an der Stelle jetzt auch für alle meine Zuhörer und Zuhörerinnen. Falls ihr jemanden habt, bei dem ihr sagt, den kennt Alex noch nicht, so, da muss er mal reinschauen oder den würde ich sehr gerne hören, dann könnt ihr mir das natürlich auch gerne schreiben. Ansonsten möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, hier knappes Stündchen mit mir zu plaudern und mal zu schauen, was hier so geht. Vielen herzlichen Dank an der Stelle an dich.
Sehr gerne. Freut mich, dass ich dabei sein durfte.
Ich würde ja sagen, wir treffen uns bestimmt mal bei irgendeinem Fotofestival. Vielleicht noch die letzte Anschlussfrage. Bist du denn dieses Jahr noch irgendwo auf einem Festival anzutreffen? Vielleicht möchte ja der oder die ein oder andere noch dich irgendwo mal in Persona treffen. Bist du noch irgendwo unterwegs?
Ich bin natürlich in Lünen dieses Jahr. Das ist natürlich die Pflichtadresse.
Ja, mal gucken. Vielleicht laufen wir uns dann ja auch wieder über den Weg. Also in Lünen, für alle Leute, die es jetzt nicht so im Kopf haben, das ist das GDT-Meeting, das immer einmal Ende des Jahres im Oktober in Lünen stattfindet. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie der eigentliche Name ist. Ich glaube, Naturfototage, ne?
Das ist das internationale Naturfotofestival.
Perfekt, das ist wesentlich präziser als das, was ich gerade gesagt habe. Mal gucken, ich bin ja vielleicht am Freitagabend dann auch noch da. Ich weiß, Samstag spielen wir ein Konzert mit meiner Band, aber ich hatte Rado mir auch schon gesagt, ich bin vielleicht am Freitagabend dort, dann treffen wir beiden uns auf jeden Fall. Und wie gesagt, wenn ihr auch nach Lünen kommen wollt, dann werdet ihr Sandra dort auch antreffen. Das finde ich auf jeden Fall hervorragend und ja, dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank dir und ich denke, wir sprechen uns in näherer Zukunft vielleicht nochmal wieder.
Alles klar, super. Vielen Dank.
Und natürlich möchte ich mich auch ganz herzlich bei euch bedanken, die ihr diesen Podcast auch dieses Mal offensichtlich bis zum Ende gehört habt. Fand ich ja wieder eine sehr schöne Sache. Ich fand es wirklich sehr traurig, dass ich den Vortrag von Sandra nicht habe sehen können auf den Perspektiven Malente. Das ist ein kleines Fotofestival an der Stelle für alle Norddeutschen. Das könnte ganz interessant für euch sein, mal auf der Perspektivenseite vorbeizuschauen. Gibt es noch gar nicht so lange, das Festival. Fand ich aber irgendwie ganz schnuckelig und irgendwie auch putzig von der Organisation her sehr liebevoll gestaltet. Also ist das vielleicht auch was für euch. Und ich habe es ja gerade schon angesprochen, also für alle Leute, die mich vielleicht auch nochmal irgendwo in der Natura treffen wollen. Ich werde wahrscheinlich auch in Lünen dann eben da sein am Freitagabend und mal ein bisschen mich umschauen. Ich weiß noch nicht so hundertprozentig, aber da würdet ihr mich auf jeden Fall auch treffen. Ich bin gegebenenfalls aber auch einfach unterwegs wegen des Workshops mit meinem Kollegen Kilian in der Sächsischen Schweiz und da muss ich halt gucken, ob ich das dann nach Ende des Workshops überhaupt zeitig wieder bis nach Lünen schaffe. Also von daher ist das noch nicht so ganz raus. Aber ich werde wahrscheinlich auch so nochmal hier und da ein bisschen unterwegs sein, ein bisschen fotografieren. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal in die Sächsische Schweiz fahren. Ich war jetzt erst gerade da, aber ich finde das einfach so toll da, dass ich mittlerweile da einfach irgendwie gefühlt im Herbst immer ein, zwei Mal hinfahren. Da wird auch dieses Jahr das wieder so sein. Ansonsten gucke ich mal, ob ich noch mein Zelt ein bisschen entstaube und vielleicht nochmal in die Alpen fahre oder so. Wer weiß, was da noch so alles anliegt, bevor es dann halt nach Madeira und hoffentlich dann auch nach Kenia geht. Denn ich werde ja dieses Jahr dann das erste Mal in Kenia wohl auch fotografieren. Und falls ihr da noch Lust habt mitzukommen, könnt ihr das auch noch tun. Das ist für Tourmatours und da könnt ihr auf meiner Homepage auch mal vorbeischauen für die Leute, die vielleicht etwas kurzfristig noch mit in die Fotoreise mit einsteigen wollen. Da sind auf jeden Fall noch Plätze frei. Und ja, vielleicht dann hinterhergeworfen nochmal, falls ihr Lust habt, mit mir unterwegs zu sein, meldet euch doch einfach mal für die Newsletter an. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal einen schönen Rest September 2024. Nehmt die Kamera, geht raus, genießt das Licht und habt Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.